Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Morgen ist Schulanfang in Mecklenburg-Vorpommern und auf einigen Inseln in Schleswig-Holstein. Angesichts der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen keine einfache Sache. Überhaupt dieses Coronavirus. Die politischen Reaktionen auf die gestrige Demonstration in Berlin werden uns in dieser Sendung beschäftigen. Aber auch ein Comeback und der Sprachenstreit in Belgien. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um die Frage, wie Apotheken eigentlich in Corona-Zeiten klarkommen. Mein Name ist Marco Langer. Schön, dass Sie zuhören. Ärger und Unverständnis bestimmen die politische Diskussion am Tag nach der gestrigen Großdemonstration in Berlin. Von den Organisatoren Tag der Freiheit genannt, die dann aber am Ende eher unfrei von der Polizei aufgelöst werden musste. Zu viele Verstöße gegen die Hygieneregeln, zu wenig Einsicht in die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen. Wenn nun morgen in Mecklenburg-Vorpommern der Unterricht nach den großen Ferien beginnt, hoffen die politischen Verantwortlichen auf ein ganz anderes Maß an Vorsicht bei Schülerinnen und Schülern, bei Lehrern und bei den Eltern sowieso. Maske muss sein. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Als erstes Bundesland startet morgen Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr. Pläne für den Umgang mit Corona gibt es aber inzwischen in allen Ländern und die sind, wie die Infektionszahlen, unterschiedlich. Die einen, wie Schleswig-Holstein, setzen auf Trennung der Jahrgangsstufen. Andere wollen viel Normalität gewähren, wie etwa Sachsen, wo keine Abstandsregeln gelten und Maskenpflicht gegebenenfalls vor Ort angeordnet wird. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach sich in der Welt am Sonntag für konsequente Einschränkungen aus. Es sei zwar nachvollziehbar, wenn Länder auf Abstandsregeln in den Schulen verzichten wollten, weil sonst nur eingeschränkter Präsenzunterricht möglich sei. Dieser Präsenzunterricht könne aber nur bei Vorsicht im Übrigen funktionieren. Regeln zu Hygiene, dem Maskentragen und Abstand auf Flur und Schulhof müssten strikt eingehalten werden. Solche Appelle genügen Katrin Göring-Eckardt nicht. In einem Brief an Kanzleramtschef Helge Braun beklagt die grüne Co-Fraktionsvorsitzende, auch ein halbes Jahr nach Beginn der Krise, nach Kita- und Schulschließungen, fehlten bundesweit einheitliche Regeln und ein verständliches Konzept. Das sei an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten. Die Rückkehr in die Schule fällt in eine Zeit, in der die Gesundheitsämter wieder höhere Zahlen weitergeben. Wie öfter am Wochenende meldet das Robert-Koch-Institut zwar heute einen Rückgang mit 240 Neuinfektionen. In den vergangenen Tagen allerdings war die Kurve deutlich nach oben gegangen. Vor dem Hintergrund mehren sich die Stimmen, die auf mehr Strenge setzen. Gestern hatte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dafür ausgesprochen, vorsätzliche Verstöße gegen die Hygienevorschriften konsequenter zu ahnden. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stimmt dem CDU-Mann in der ARD zu.
Ich glaube, dass die Maßnahme jetzt Verstöße zu ahnden, auch mit saftigen Geldstrafen, dass das richtig ist, weil sonst also schädigen einige wenige, die rücksichtslos sind, alle anderen.
Und am Abend spricht sich im ARD-Sommerinterview auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für konsequenteres Durchgreifen aus.
Wir müssen die Vernünftigen auch vor den Unvernünftigen schützen.
Samt Kontrollen.
Beispielsweise, wir könnten es in der Bahn stärker machen. Im öffentlichen Nahverkehr gibt es ja diejenigen, die ohnehin kontrollieren, ob man schwarz fährt oder nicht. Und das ist ja eine vergleichbare Situation, die dann gemanagt werden kann. Also gehen tut das schon. Man braucht nur den Willen.
In der Bild am Sonntag plädierte der CSU-Chef für eine Verlängerung der Regeln zum Kurzarbeitergeld und für ein weiteres Rettungspaket für Autozulieferer, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau. Katja Kipping schaut in anderer Weise aufs Finanzielle. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei wirft der Bundesregierung vor, bei den Hilfspaketen die Schwächsten vernachlässigt zu haben. Und sie schaut im ZDF-Sommerinterview zurück auf die gestrige Demonstration gegen Corona-bedingte Einschränkungen in Berlin. Die seien ein Aufruf zur Rücksichtslosigkeit gewesen. Wer dazu aufrufe, auch im Alltag nicht die Maske zu tragen, gefährde damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Kritik kam von vielen Seiten. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Mayer, beklagte, bei solchen Massenveranstaltungen sei es schwer, Auflagen robust durchzusetzen. Aber, so der SPD-Politiker in der Süddeutschen Zeitung, die Botschaft müsse sein, hielten sich Teilnehmer nicht daran, werde konsequent aufgelöst. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, forderte, dass die Ordnungsbehörden im Vorfeld stärker detaillierte Hygienekonzepte der Veranstalter einfordern sollten.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Und Sie haben es gehört, an einem Sonntag sind die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut meldet, oft ja etwas niedriger. 240 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Wenn morgen die Gesundheitsämter wieder im Dienst sind, könnte das wieder anders aussehen. Dass sich im niederbayerischen Mamming nicht nur die Erntehelfer eines Gemüsehofs infiziert haben, sondern dass es, quasi ein Haus weiter, nun einen weiteren Hotspot gibt, sorgt dort für Aufregung. Mehr dazu aus Bayern von Tobias Krone.
Im niederbayerischen Mamming hat sich das Coronavirus offenbar auch auf einen zweiten Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft ausgebreitet. Dazu Werner Bumeder, der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, auf einer Pressekonferenz.
Nach der nun vollständigen abgeschlossenen Auswertung haben wir heute früh das Ergebnis, dass 43 Personen positiv sind, erhalten.
Der jetzt betroffene Betrieb verarbeitet Gemüse zu Konserven und stellt Sauerkraut her. Alle infizierten Mitarbeitenden sowie Kontaktpersonen stünden derzeit unter Quarantäne, so der Landrat. Positiv und negativ Getestete seien getrennt voneinander untergebracht worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Schon am vergangenen Wochenende war Mamming, 120 Kilometer nordöstlich von München, in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Gemüsehof hatten sich ErntehelferInnen mit dem Coronavirus angesteckt. Stand Freitag waren es dort 230 Infizierte.
Die beiden Betriebe liegen in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander, was auf eine Übertragung aus einem Infektionsherd schließen lässt.
Drei der Infizierten auf dem Gemüsehof mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Person ist inzwischen wieder entlassen worden. In der vergangenen Woche hatte das Landratsamt Dingolfing-Landau Reihentests in allen landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises angeordnet. Diese hätten ergeben, so Bumeder,
dass alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe aktuell Corona-frei sind. Es handelt sich hierbei um 24 Betriebe mit knapp 4000 Mitarbeitern, die wir alle getestet haben, und auch die jeweiligen Landwirtsfamilien haben wir durchgetestet und alle diese Tests sind erfreulicherweise negativ ausgefallen.
So lasse sich das Ausbruchsgeschehen im Landkreis nun definitiv auf die zwei benachbarten Betriebe eingrenzen. Eine gute Nachricht also für Mamming und die besonders fruchtbare Region Gäuboden, die auch Bayerns Kornkammer genannt wird, mit ihren verhältnismäßig großen Bauernhöfen. Erleichterung auch in der Bevölkerung. Inzwischen habe man 4 Testzentren eingerichtet, an denen man sich freiwillig testen lassen kann. Von rund 5000 Menschen habe man nun die Testergebnisse.
Es gab aus diesen Testungen bislang keinen einzigen positiven Befund innerhalb der Landkreisbevölkerung. Lediglich einen Infizierten aus dem Nachbarlandkreis Landshut, der sich hier bei uns hatte testen lassen.
Viele ArbeitgeberInnen hätten einen negativen Bescheid zur Voraussetzung gemacht, um weiter zur Arbeit kommen zu dürfen, so Landrat Werner Bumeder von der CSU. Auch für Urlaubsreisen an Teile der norddeutschen Küsten, nach Brandenburg, Rheinland-Pfalz und ins Saarland müssen die Menschen aus dem Landkreis ein negatives Testergebnis vorlegen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich indessen besorgt über die steigenden Fallzahlen in Deutschland. Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt, teilte Söder auf Twitter mit. Weitere Lockerungen der Maßnahmen plane er daher nicht.
Der Bericht von Tobias Krone und die in Teilen schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Wir bleiben noch einen Moment in Bayern, in dem Land, in dem sich der Ministerpräsident in der Corona-Krise um das beste Krisenmanagement bemüht. Nun gut, das tut der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet auch. Aber zurzeit richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den Mann in München, wenn es um die Frage geht, wer macht es denn? Wer tritt an? Wer wird Spitzenkandidat der Union bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr? Auch beim heutigen ARD-Sommerinterview mit Markus Söder. Sabine Henkel.
Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Markus Söder an seinem wohl meistgesagten Satz ankam.
Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar.
Natürlich, klar, der CSU-Chef blieb dabei, obwohl Moderator und auch das beteiligte Publikum nachfragten. Mehr war Söder mal wieder nicht zu entlocken. Stattdessen interpretierte er die Umfragewerte von CDU und CSU.
Die derzeitigen Umfragewerte sind keine reellen, es sind jetzt Werte in dieser aufgeheizten, schwierigen Zeit, die wir haben. Und sie sind auch vor allem Werte, die vor allem der Bundeskanzlerin geschuldet sind im nationalen Management der Krise.
Söder lobt die Kanzlerin. Es läuft schließlich zwischen den beiden, nicht nur auf Herrenchiemsee. Beide vertreten den vorsichtigen Kurs in der Pandemie. Das zahlt sich aus für Merkel und für Söder. Für wen noch? Offen, sagt der CSU-Chef. Ob die Umfragewerte halten bis zur Bundestagswahl? Söder ist kein Hellseher, aber er hat so seine Zweifel.
Also jeder, der glaubt, es reicht, quasi mit diesen Umfragewerten ins Kanzleramt zu surfen, der muss sich noch genau überlegen, wie es weitergeht. Und wir brauchen dann auch am Ende eines, nämlich Geschlossenheit, auch von der Union. Ein Streit, wie er 2017 war, zwischen CDU und CSU, hat uns schwer beschädigt. Und für die CSU kann ich erklären, wir werden alles dafür tun, geschlossen in diesen Wahlkampf nächstes Jahr zu gehen.
fragt sich, wer das für die CDU erklären wird. Laschet, Merz, Röttgen oder am Ende ein ganz anderer? Der neue CDU-Chef soll im Dezember gewählt werden. Söder meint, dass dann der März ein guter Monat sein könnte, um sich auf die Kanzlerkandidatur festzulegen. In der CDU. Denn Söders Platz ist ja nicht in Berlin.
Also mein Platz ist in Bayern und das ist so eindeutig.
Oder eben auch nicht eindeutig. Die K-Frage wird Söder bis zum März noch viele Male gestellt werden.
Sabine Henkel über Markus Söder, derzeit bayerischer Ministerpräsident und Vorsitzender der CSU. Wenn Sie an diesem Wochenende in einem Restaurant gegessen haben, dann haben Sie ja bestimmt auch diesen Zettel ausgefüllt mit Name, Anschrift, Telefonnummer. Und vielleicht haben Sie dabei auch ein merkwürdiges Gefühl, was geschieht eigentlich mit diesen Daten? Dass in einigen Bundesländern Behörden in bestimmten Fällen auf solche Angaben zurückgegriffen haben, sorgt für Irritation. Barbara Kostolnik.
Bei der Deutschen Polizeigewerkschaft versteht man die Aufregung überhaupt nicht. Wenn der Verdacht auf eine Straftat vorliegt und andere Ermittlungsansätze nicht erkennbar sind, muss es die Möglichkeit geben, solche Gästelisten einzusehen und die Daten auszuwerten, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Rainer Wendt. Seiner Ansicht nach sehen die Gesetze das auch vor. Auch der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, ist der Meinung, dass die Polizei sehr wohl die sogenannten Corona-Gästelisten konsultieren darf, in die sich jeder Gast eintragen muss, wenn er ein Restaurant besuchen möchte. Gefahren abzuwenden gehört zu den Kernaufgaben der Polizei, sagte Radek der Deutschen Presseagentur. Allerdings sei es im Einzelfall abzuwägen und zu begründen, wenn solche Listen zu Ermittlungen herangezogen würden. In Rheinland-Pfalz hat das Innenministerium etwa ein Dutzend Fälle registriert, in denen die sogenannten Corona-Listen für Ermittlungen eingesehen wurden. Neben Rheinland-Pfalz hat auch Bayern das Vorgehen der Polizei verteidigt. Anders hingegen Baden-Württemberg. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine Verwendung etwa von der Polizei, um Straftaten zu verfolgen, ist unzulässig. Eigentlich sind die Angaben vorrangig für örtliche Gesundheitsämter bestimmt, damit man im Falle eines Corona-Ausbruchs die Infektionskette besser nachverfolgen kann.
Der Bericht von Barbara Kostolnik. Über das bisherige Vorgehen der Weltgesundheitsorganisation in der Corona-Krise ist ja reichlich diskutiert worden, nicht nur wegen der Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump. Zu Beginn der Pandemie war die Politik der WHO von einer gewissen Zögerlichkeit geprägt. Das hat sich, auch angesichts der Wucht der Infektionsraten, längst geändert. Matthias Zeller.
WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus befürchtet offensichtlich, dass junge Leute die Corona-Gefahr auf die leichte Schulter nehmen. Nur so ist sein erneuter, aber besonders eindringlicher Appell zu erklären. Corona sei keine Krankheit, die nur ältere Menschen angreife. Er sagte in Genf wörtlich, junge Leute müssen die gleichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich selbst und andere zu schützen, wie andere auch. Etwas pathetisch fügte Tedros Adhanom Ghebreyesus an, sie können die Anführer sein, sie sollten die Anführer sein und die Lenker des Wandels. Die WHO-Regionaldirektion für Europa fordert die Staaten auf, in Alarmbereitschaft zu sein, um die Kapazitäten in den Kliniken bei einer erneuten Infektionswelle wieder hochfahren zu können. Europa folgt mit 3,4 Millionen Corona-Fällen auf den amerikanischen Kontinent mit 9,3 Millionen und den somit meisten Fällen. Am Freitag hatte die WHO einen neuen Negativrekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages hatten sich weltweit 292.000 Menschen mit dem Virus infiziert.
Der Bericht von Matthias Zeller. Die Infektionszahlen und die Angst um die Gesundheit sind die eine Seite der Corona-Krise. Die wirtschaftlichen Probleme, etwa der betroffenen Unternehmen, die andere. Die Tourismusbranche gehört zu den größten Verlierern. Erst mussten Hotels von jetzt auf gleich schließen. Nach der dreimonatigen Zwangspause durften sie wieder öffnen, doch nur unter strengen Auflagen. Da kommen einige Hoteliers ins Grübeln, ob sie ihre Häuser nicht lieber gleich geschlossen lassen. Ein Beispiel von La Gomera auf den Kanaren im Bericht von Marc Ducke.
Es gibt Tage, an die erinnert man sich ein ganzes Leben lang. Für Thomas Müller dürfte der 13. März so ein Tag sein. Damals kündigte die spanische Regierung den Alarmzustand an und damit eine strikte Ausgangssperre. Alles kam zum Stillstand.
Wir haben 25 Mitarbeiter. Wir mussten dann auch schauen, was machen wir mit denen. Es war alles geschlossen, das Hotel.
Thomas Müller betreibt das Hotel Gomera Lounge auf der Kanareninsel La Gomera, zusammen mit seiner Frau Romana. Ein Hotel mit 12 Apartments, Wellnessbereich, Pianobar und Flamenco-Schule. Bis Ende September bleiben die Türen allerdings geschlossen. Bis dahin sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. ein gutes Instrument, sagt Müller.
Wir müssen nur 30% an Sozialversicherung bezahlen für die Mitarbeiter. Und dann soll es weitergehen am 1. Oktober. Das ist natürlich eine Riesengeschichte, weil seit dem 13. oder 14. März haben wir keine Einkommen mehr, mussten also damit auch einen großen Kredit aufnehmen über die spanische Bank, um unsere normalen Verpflichtungen nachzukommen.
Anders als in anderen Teilen Spaniens gab es auf den Kanaren vergleichsweise wenige Corona-Fälle. Deswegen durften hier die Hotels auch schon wieder am 1. Juni öffnen. Andere Regionen waren erst viel später dran. Romana Pelagatti hat sich nach langem Überlegen dann doch entschieden, das Hotel im Sommer noch geschlossen zu halten.
In der Sommerzeit haben wir hauptsächlich spanische Touristen und die Sommerzeit war immer schon so gewesen, dass die sehr, sehr ruhig bei uns sowieso war. Also von daher haben wir uns gedacht, das Risiko ist zu groß.
Die Frage, vor der spanische Hoteliers in diesen Tagen stehen, lautet: Lohnt es sich? Kommen genügend Touristen, um die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen? Und dann sind da noch die strengen Hygieneregeln, die die Unterkünfte erfüllen müssen. Im Juli waren die Hotels etwa auf Teneriffa nur zu einem Viertel ausgelastet. Die Tourismusbranche der Kanaren rechnet für diesen Sommer mit Einnahmeverlusten von mehr als 3,6 Milliarden Euro. Das trifft die Wirtschaft der Inseln hart. Sie hängt zu einem Drittel vom Tourismus ab. Zwar hat der Staat Hilfen für die notleidende Branche angekündigt, für viele Unternehmen gehe es aber dennoch schon jetzt ans Eingemachte, sagt Romana.
Lange kann man das auf jeden Fall nicht aushalten. Wenn ein großes Hotel mit, weiß ich nicht, 300 Mitarbeitern, wie soll das funktionieren, wenn es leer steht? Das funktioniert einfach nicht.
Einen Vorteil haben die Kanaren allerdings, sie haben mehr Zeit. Die Saison beginnt hier erst im Herbst. Auf den Balearen dagegen, etwa auf Mallorca, ist sie in vollem Gange. Das verlangt Politikern, Reiseveranstaltern und Hoteliers dort rasche Entscheidungen ab. Thomas Müller hofft darauf, dass sich die Corona-Lage zum Saisonstart im Oktober weiter entspannt und viele Deutsche die Kanaren als Urlaubsziel wählen.
Es geht ja auch darum, dass man auch glücklich im Urlaub sein will und nicht nur mit Maske rumrennt und mit diesen ganzen Abstandsregelungen. Von daher gesehen ist es jetzt gut, dass die Geschichte noch ein bisschen dauert.
Ob die Lage im Herbst und Winter tatsächlich viel entspannter wird, ist allerdings noch völlig offen. Aber Hauptsache Zeit gewinnen.
Der Bericht von Marc Ducke. Erinnern Sie sich noch, am 2. Juni 2019, also gut vor einem Jahr, kündigte eine Frau ihren Rückzug aus der Politik an, ohne die man sich zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kaum vorstellen konnte. Andrea Nahles, zermürbt von der Kritik an ihrer Amtsführung als Partei- und Fraktionschefin, gab auf ihre Posten und auch alles andere, was die politische Tätigkeit angeht. Nun kehrt sie zurück als Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Jutta Kaiser über eine Frau, die manches anders gemacht hat.
Singen im Bundestag.
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Oder einem Azubi an den Bizeps fassen.
Du lieber August!
Sowas traut sich nur eine, die Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles. Ihr ist nichts peinlich. Manche finden das sympathisch, andere nennen sie abfällig die Bäuerin aus der Eifel. Aber sie ist ganz sicher leidenschaftlich. Etwa beim Thema Rente mit 63. Die SPD ist dafür, die Union dagegen.
Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule in diesem Land zu machen, weil vielleicht 50.000 Menschen mehr abschlagfrei in Rente gehen können. Macht lieber mal was Anständiges mit eurer Zeit, als diese Leute an den Pranger zu stellen.
Nahles setzt sich durch, auch beim gesetzlichen Mindestlohn. Als Ministerin für Arbeit und Soziales von 2013 bis 2017 erarbeitet sie sich das Vertrauen von Kanzlerin Merkel, verschafft sich allgemein Respekt. Es heißt, sie sei top vorbereitet, geradlinig, verlässlich. Doch mit der Zeit gibt es immer mehr Streit in der Großen Koalition. Bei der Bundestagswahl 2017 stürzt die SPD auf rund 20% der Stimmen ab. Keiner will nochmal eine GroKo, eine andere Regierung kommt aber auch nicht zustande. Dann hält Nahles eine flammende Rede, doch noch mal mit in eine Regierung zu gehen.
Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100% von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Nein, das werden wir wahrscheinlich auch dann nicht. Aber wir werden weitere gute Sachen rausholen. Und dafür lohnt es sich am Ende heute mit Ja zu stimmen.
Die Mitglieder folgen zähneknirschend. Nahles versucht sich als Trümmerfrau der SPD, wird 2018 Fraktions- und Parteichefin. Sie ist einerseits Teil der Bundesregierung, muss Kompromisse machen und will gleichzeitig die Partei neu erfinden. Sie als Katholikin glaubt, dass sie es schaffen kann, aber es geht schief. Bei der Europawahl im Juni 2019 kommt die SPD sogar nur noch auf knapp 16%. Nahles zieht die Konsequenzen.
Ich habe mich hier im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Machen Sie es gut.
Ungefähr ein Jahr lang war Andrea Nahles weg von der politischen Bühne. Aber das rote Herz in ihr schlägt weiter. Sie wird in Zukunft den EU-Sozialminister beraten, ehrenamtlich. Hauptberuf, bis auf Weiteres, Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Aus den früheren Berufswünschen Hausfrau oder Bundeskanzlerin ist bisher also nichts geworden. Aber mit gerade mal 50 ist ja auch noch etwas Zeit.
Jutta Kaiser über das berufliche Comeback von Andrea Nahles. Belgien. Belgien ist ein nicht unkompliziertes Land. Flamen und Wallonen, Nationalisten und Sozialisten, der Streit hat hier Tradition. Aber inzwischen geht es so weit, dass sich die Gruppen und Parteien auch 14 Monate nach der letzten Wahl noch nicht auf eine Regierung verständigt haben. Stefan Überbach.
Le 19h30.
Bienvenue dans ce journal face à la recrudescence du coronavirus.
Belgischer Rundfunk. Die Nachrichten.
Het is 7 uur. Dit is het journaal met Wim de Wilder.
Goedenavond.
Ein ganz normaler Nachrichtenabend in Belgien. Sprachliche Vielfalt und hörbarer Ausdruck einer tiefen Spaltung. Denn das kleine Königreich hat ein großes Problem. Das Land ist durch den jahrzehntealten Sprachenstreit zwischen Flamen und Wallonen regelrecht gelähmt und driftet immer weiter auseinander. Im Norden das reiche Flandern, die arme Wallonie im Süden. Im Osten die kleine deutschsprachige Gemeinschaft, die Hauptstadt Brüssel mittendrin. Alle Regionen haben eigene Regierungen, Parlamente und Parteien, eigene Interessen sowieso. Und dann gibt es in Nord und Süd auch noch völlig unterschiedliche politische Kulturen. Dirk Rochtus, Politologe an der Universität Löwen.
Flandern wird eher, sagen wir mal, Mitte-Rechts, das heißt christendemokratisch, liberal und seit einigen Jahren auch NWA, das sind die flämischen Nationalisten. Während Wallonien eher Mitte-Links wählt.
Die letzte Wahl ist inzwischen knapp 15 Monate her. Seitdem loten die Parteien mögliche Koalitionen aus, bisher allerdings ohne Ergebnis. Durch die Corona-Krise wird Belgien von einer Übergangsregierung gesteuert, unter der frankophonen Liberalen Sophie Wilmès mit breiter Unterstützung im Parlament. Was danach kommt, weiß keiner. Die Sprachgrenze teilt die Politik, die Medien und natürlich auch die Menschen.
Die Menschen von dem Norden in so einem kleinen Land wissen eigentlich nicht, was echte Probleme sind in dem Süden und umgekehrt.
Die Leute im Norden von diesem kleinen Land wissen zu wenig, was die wirklichen Probleme im Süden sind und umgekehrt, sagt Abdel El Yousfi. Er ist in Flandern geboren und wohnt auch dort. Französisch spricht er nur selten, obwohl er in Brüssel arbeitet und die Hauptstadtregion offiziell zweisprachig ist. An den Schulen in Flandern wird Französischunterricht seit einiger Zeit vorgeschrieben. Für Niederländisch in der Wallonie gilt das nicht. Viele Wallonen lernen stattdessen lieber Englisch und sprechen das dann auch, wenn sie zum Beispiel an die belgische Küste fahren, was bei den Flamen nicht sonderlich gut ankommt. Die Wallonin Katrien Lovens wohnt in einer flämischen Gemeinde am Stadtrand von Brüssel. Sie findet, obwohl dort inzwischen viel Französisch gesprochen wird, sollte jeder auch genug Niederländisch können, um sich auf dem Amt oder beim Einkaufen verständlich zu machen.
Ich glaube, wenn man in einer Stadt wohnt, die eine so reiche Kultur hat und eine so komplexe Geschichte, dann sollte man die Sprache der Region sprechen, in der man lebt.
Zweisprachigkeit kann eine Stärke sein und Menschen verbinden. In Belgien ist das leider oft anders, sagt der Politologe Dirk Rochtus.
Wir wachsen tatsächlich auseinander. Man kennt sich nicht mehr so gut, das stimmt. Auch die Politiker an beiden Seiten der Sprachengrenze haben nicht mehr so viele Kontakte miteinander wie früher.
Ob das noch lange gut geht? Der Wallone Christophe hat da so seine Zweifel und verweist auf die Wahlerfolge der flämischen Parteien, die sich für ein unabhängiges Flandern stark machen und bei der Wahl im letzten Jahr im Norden des Landes fast die Hälfte der Stimmen gewinnen konnten.
Ich pense réellement qu'on est devenu deux nations.
Ich glaube, wir sind zwei Nationen geworden. Ein bisschen so wie damals die Tschechoslowakei. Und es läuft nicht mehr sehr gut. Grundsätzlich gesagt, das System stößt an seine Grenzen.
Die Sprachgrenze als Belgiens Sollbruchstelle? Auszuschließen ist das nicht, obwohl es auch Gemeinsames gibt, etwa auf Bundesebene das System der sozialen Sicherheit oder die großen nationalen Symbole, hinter denen sich viele Belgier nach wie vor versammeln. Dirk Rochtus von der Universität in Löwen.
Das Königshaus, das noch immer geliebt ist. Da gibt es Fußball, die Roten Teufel, der Diable Rouge, der Rote Teufel, sie sind auch sehr populär. Gastronomie, das Bier nicht zu vergessen, das sind so die Klammern, die das Land noch zusammenhalten.
Der Bericht von Stefan Überbach. Und damit kommen wir zum Sport. Im Studio meine Kollegin Astrid Ravohl.
Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat zum 7. Mal bei seinem Heimrennen triumphiert. Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Großbritannien. Diesmal allerdings lief nicht alles wirklich rund, weiß Jens Wolters.
Das Mercedes-Team hätte sich fast selbst geschlagen in Silverstone. Langeweile war lange angesagt. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton vom Start weg bis zur Schlussrunde in Führung liegend, dann aber ein kaputter Reifen bei ihm. Auf der Felge rettete er seinen 7. Sieg auf seiner Strecke auf dem Weg zum 7. Weltmeistertitel. Kurz vor Hamilton passierte Teamkollege Valtteri Bottas auf Position 2 das gleiche Missgeschick. Er wurde am Ende 11. Neben Hamilton aufs Podium schaffte es Red Bull-Mann Max Verstappen als 2. vor dem jungen Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Dessen Teamkollege Sebastian Vettel einmal mehr enttäuschend in dieser Saison auf Platz 10. Und der andere deutsche Fahrer Nico Hülkenberg feierte dann doch kein Renn-Comeback. Sein Auto hatte kurz vor dem Start unlösbare Probleme.
Ex-DFB-Torhüterin Nadine Angerer ist aktuell bei den Portland Thorns als Torwarttrainerin in der US-Profi-Frauenliga aktiv. Sie sympathisiert mit den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Es sei schockierend, wie Schwarze in den USA benachteiligt sind, sagte Nadine Angerer hier im Deutschlandfunk.
Alles, was in den USA passiert, diese Proteste, ich finde es absolut richtig. Und vor allem auch hier in Portland, dass nicht aufgehört wird, dass es nicht nach 2 Wochen wieder unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass hier weitergemacht wird. Und es müssen sich Dinge ändern. Und ich glaube, man kann viele Sachen auch erst verstehen, wenn man hier in den USA lebt. Mir geht es so nah, was hier alles gerade passiert. Auch bei uns, wir haben Spielerinnen, die schwarz sind. Und auch meine Torhüterin. Und wenn man sich damit mehr beschäftigt, mehr zuhört, das ist schockierend, wie benachteiligt schwarze Leute sind hier in Amerika. Mir wird immer mehr bewusst, wie privilegiert ich bin. Das ist unfassbar und mir tut es total leid. Und bei mir liegt daran, dass ich nicht genug aufgeklärt war, dass ich mich nur oberflächlich mit Dingen beschäftigt habe. Und da muss ich bei mir als allererstes anfangen, mich selber zu kritisieren. Und ich habe auch lernen müssen, noch intensiver zuzuhören.
Portland, die Hauptstadt des Bundesstaates Oregon, war zuletzt ja in den medialen Fokus gerückt, als die landesweiten Proteste nach der Tötung des schwarzen George Floyd durch Polizisten in dieser Stadt ihren Höhepunkt erreichten und seitdem anhalten. Die Situation eskalierte, als die von US-Präsident Donald Trump entsandten Bundespolizisten in Portland ohne Vorwarnung oder Ausweisung ihrer Behörde und Person damit begannen, Demonstranten wahllos zu verhaften. Das komplette Interview mit Nadine Angerer gibt's gleich ausführlich in unserer Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr hier zu hören. Und meine Kollegin Marina Schweizer hat mit Radprofi Emanuel Buchmann gesprochen, der bei der anstehenden Tour de France in diesem Jahr gerne auf das Siegerpodest fahren würde und er hofft auf die Möglichkeit, dass trotz Corona viele Zuschauer dabei sein können.
Die ganzen Zuschauer, die motivieren natürlich auch, gerade bei der Tour, wenn extrem viele Leute da sind. Das ist schon immer ein richtig cooles Gefühl oder gibt einem nochmal die letzte Motivation, wenn man schon am Limit ist. Aber natürlich ist das manchmal auch gefährlich, weil die Zuschauer stehen natürlich mitten auf der Straße. Manche sind ein bisschen angetrunken oder passen nicht auf und ja, da passieren ja auch immer wieder Unfälle. Von dem her, denke ich, kann man schon auch damit leben, wenn es ein bisschen weniger Zuschauer sind.
Lassen Sie uns noch kurz bei der Corona-Pandemie bleiben und auch den Auswirkungen, die das Ganze jetzt so hatte. Ein Thema ist ja auch die Vergleichbarkeit der Leistungen. Es ist ja oder war auch nicht unbedingt gewährleistet, dass in allen Ländern der Welt Dopingkontrollen in der Corona-Zeit gleich durchgeführt werden konnten. Wie war das denn bei Ihnen?
Von der NADA oder wurden jetzt auch keine Dopingkontrollen mehr durchgeführt bis Juni?
Die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland.
Genau, ja. Aber jetzt ab Juni wurde ich auch wieder, ich glaube, 6 oder 7 Mal schon kontrolliert. Und da sind die wieder kräftig am Aufholen, würde ich sagen.
Machen Sie sich da Sorgen, was die Konkurrenz angeht? Denn Ihre Konkurrenten sind ja auch aus ganz unterschiedlichen Ländern.
Na, Sorgen mache ich mir direkt nicht. Also ich denke, wer da vorne mit Fernmitteln gefahren ist, der wird auch nach wie vor mit Fernmitteln fahren. Und ja, wer davor schon irgendwas Verbotenes gemacht hat oder auf dumme Gedanken gekommen ist, ich glaube, ja, das wird sich dadurch nicht ändern.
Emanuel Buchmann, der Radprofi, ist heute Abend ab 23.30 Uhr im Sportgespräch mit Marina Schweizer ausführlich zu hören. Und der Fußballweltverband FIFA hat seinem angezählten Präsidenten Gianni Infantino trotz des Strafverfahrens den Rücken gestärkt. Der FIFA-Präsident werde seine Funktionen innerhalb der FIFA weiterhin vollumfänglich wahrnehmen und seine Pflichten als Präsident erfüllen, teilte die FIFA heute mit. Sie und ihr Präsident würden jede gegen Infantino erhobene Anschuldigung kategorisch zurückweisen. Am Donnerstag hatte ja die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Gianni Infantino eröffnet.
Vielen Dank an Astrid Ravohl. Und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Fürs Zuhören im Namen von Redaktion und Technik bedankt sich Marco Langer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.